Du siehst heute richtig gut aus.
Du auch, Johannes.
Ich mag dein, was ist denn das, marineblaues Hemd.
Und ich finde aber auch, dass man bei dir sieht, dass Schönheit auch von innen kommt. Aber auch von außen,
das
natürlich.
Das ist richtiges Bodyshaming.
Nee.
Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Heute mit launigen zwei ModeratorInnen, mit Christine Watti und
Johannes Nichelmann. Und wirklich, du siehst wirklich gut aus. Ich habe das nicht so Bodyshaming gemeint, wirklich. Ich möchte nur, dass wir auch wirklich ein bisschen mehr anfangen, darüber zu sprechen, dass wir eigentlich alle schöne Menschen sind. Also das hängt nicht nur davon ab, ob man einfach, weiß ich nicht, ein gutes Kleid anhat, eine gute Hose, ob irgendwie alles gerade sitzt, sondern dass man auch so merkt, man muss sich selber einfach vertrauen und kann das dann auch nach außen tragen, Johannes.
Christine hat nämlich Fernsehen geschaut, beziehungsweise das neue Fernsehen, Netflix heißt es. Und da läuft eine Serie aktuell in der dritten Staffel, die heißt Queer Eye. Und darin geht es darum, dass 5 homosexuelle Männer in den USA aufs Dorf fahren und Leute umstylen, aber nicht nur.
Genau, die kommen zu 5, haben so 5 Aufträge, weil immer einer kümmert sich darum, dass die Leute sich vielleicht wieder mit dem Thema Ernährung beschäftigen. Einer ist so ein Lebenscoach, der andere guckt tatsächlich die Klamotten an, räumt die Kleiderschränke aus und tauscht auch mal ein komplettes Camouflage-Outfit in vielleicht was ein bisschen freundlicheres für eine der Protagonistinnen. Und jedenfalls, die kommen an und unterhalten sich, gucken so ein bisschen, wo sind denn die Probleme im Leben und finden natürlich mehr als nur Style-Fragen, die sich auf der Oberfläche abspielen. Es geht am Ende darum, dass wirklich viel darüber erzählt wird, wie so eine Gesellschaft tickt, wie Leute hadern teilweise mit ihrem vollkommen vollgestopften, arbeitsreichen Leben, wie sie dann aber auch über politische Exkurse kommen teilweise. Es geht um Toleranz, es geht um Waffengesetze, es geht um Black and White Life natürlich in den USA und um vieles mehr. Aber man muss es finden zwischen vielen Reality-Show-Momenten natürlich.
Es geht vor allen Dingen um Dinge in diesem Reality-Format, in denen es in deutschen Reality-Formaten niemals geht. Wir haben uns in unserer Arbeitszeit hier im Kulturfunk auf unser schwarzes Ledersofa gesetzt. Dazu gab es einen Liter Grüntee, den wir dann getrunken haben. Und dann haben wir dabei das hier geschaut, Queer Eye. Jesus, take the wheel.
Where are we going? Kansas City. Müssen wir eigentlich sagen, was wir sehen? Wie guckt man denn fürs Radiofernsehen?
Ich glaube, wir gucken das und wenn uns was Witziges auffällt, sagen wir was.
Gut.
Also wir müssen es, glaube ich, nicht kommentieren wie beim Tennis jetzt. Also 5 homosexuelle Männer sitzen in einem Auto und sie könnten alle unterschiedlicher nicht sein.
Und sie haben gute Laune.
Dem Food-Typen, ne, glaube ich, kein Wort. Der ist einfach nur da, weil er wahnsinnig gut aussieht, aber er kann ja Guacamole. Punkt.
Ja, Running aber Gag. Warte mal ab, das ist die dritte Staffel. Vielleicht kann er inzwischen mehr.
Nudeln kochen oder so.
Der Mann hat also in dem Brief geschrieben, Jody hat keinen professionellen Haarschnitt seit 25 Jahren.
Es ist ja absolut 1000% Klischee alles. Ne? Die Homos sind Klischee, die Heteros sind Klischee. Ja. Das kann man sicherlich gar nicht alles ausdenken.
Ja.
Und die Musik sagt mir richtig, wie ich fühlen soll. Man hat mich ziemlich getoucht, dass seine Frau ein bisschen langweilig ist.
Das ganze Format ist total natürlich krass zugekleistert. Oh Gott, jetzt umarmen die sich und jetzt ist der Moment, an dem man eigentlich weinen muss.
Ich freue mich auch, wenn Leute sagen, dass meine Haut toll ist. Das ist wirklich ein ganz tolles Lob.
Ich finde ja.
Ich finde auch, wirklich ganz ernst. Ich finde, das ist wirklich, man könnte Leuten häufiger sagen, ihre Haut toll ist. Ich glaube, darüber freuen sich alle Menschen.
Ja.
Deine Haut ist übrigens toll.
Deine Haut ist toll.
Dankeschön. Unsere Häute sind toll. Tan, Jonathan, Anthony, Bobby und Karamo sind die 5 von Queer Eye, die sich um Mode, um Haare, um die Ernährung, um die sehr gesunde Guacamole-Ernährung, ums Wohnen und um die Lebenseinstellung kümmern. Und während wir das gerade hier angehört haben, uns darin gesonnt haben, wie wir Fernsehen geschaut haben, habe ich einen Stinkefinger entgegengeschreckt bekommen. So richtig offending, wie wir im US-Fernsehen sagen. Es wäre gepiept worden, es wäre so ein Blur draufgesetzt worden. Tobias Rüther ist bei uns von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo ich nicht gedacht hätte, dass das zu den Umgangstönen dort gehört. Einen wunderschönen guten Tag,
hallo,
Tobias.
Hallo,
guten Tag.
Hallo, herzlich willkommen.
Danke.
Wir haben dich eingeladen, weil du nämlich ähnlich wie wir auf dieses Format aufmerksam geworden bist und jetzt gerade aktuell einen großen Artikel veröffentlicht hast, in dem du die steile These aufwirfst, oder beziehungsweise die Frage stellst, ist es eigentlich so, dass Queer Eye es schafft, ein zerrüttetes Amerika zu befrieden, weil es eben auch so viele gesellschaftliche Momente aufgreift und Diskussionen und zumindest in kurzen Teilen Wichtiges nochmal aufs Tablett bringt, statt eben nur Style. Aber erstmal, das ist jetzt natürlich diese Schlaumeier-Anmoderation, jetzt müssen wir das mit dem Stinkefinger noch klären.
Ja, wollte gerade sagen.
Was ist denn eigentlich mit dir los?
Es ist ein... dass Anthony nicht kochen kann, begleitet den Anthony, seitdem die erste Staffel begonnen hat. Ich glaube, dafür gibt es keinen richtigen Beweis. Er hat, steht zwar in Küchenraum, er sieht wahnsinnig gut aus, aber vielleicht könnte man es eigentlich auch so sehen, dass auch Anthony während Queer Eye langsam kochen lernt. Insofern würde ich das optimistisch drehen. Wir sehen einen Prozess zu.
Nein, am Ende geht er nämlich ins Restaurant.
Ja, nein, es ist in der Tat...
und bestellt was.
Hummer.
Es ist seit der ersten Staffel geht es darum, Anthony sieht wirklich, die sind alle fünf blendend aus. Anthony vielleicht am blendendsten, aber er hat eben eher so eine zurückhaltende Funktion in der Küche. Er macht dann so Avocado-Sandwiches oder zeigt mal, wie man einen Steak richtig brät, aber... Das ist so minimalinvasiv, weswegen es eben das Gerücht geht, dass er in Wirklichkeit gar nicht kochen kann. Dabei gründet er gerade ein Restaurant in New York. Ich bin jetzt nicht sein Anwalt hier, vielleicht muss man auch nicht kochen können, um ein Restaurant zu gründen, aber ich wollte zumindest gerade diesem Gerücht, diesem Hating entgegentreten mit einem
Sorry.
Ich dachte, wir sind im Radio und man sieht das nicht, wenn ich das mache.
Ja. Ja, aber wir sind im Podcast und hier wird alles transparent gemacht, was auch immer passiert.
Okay.
Deine Begeisterung aber für das Format ist auch schon ein bisschen älter. Du bist gar nicht erst jetzt in der dritten Staffel richtig dazugekommen, sondern guckst dir schon die ganze Zeit an und wunderst dich, glaube ich, auch so ein bisschen, warum dieses Mainstream-Feuilleton bisher, was ja sonst immer bei jeder dritten Netflix-Serie ausflippt, da jetzt so ein bisschen zögerlich aufsteigt auf diesen Queer-Eye-Zug.
Das ist tatsächlich interessant. Ich bin da mehr oder weniger auch reingerutscht. Queer Eye for the Straight Guy, so hieß es hier ursprünglich, war die erste Staffel, der hat mich damals vor 15 Jahren gar nicht so richtig interessiert. Das war damals eben mehr New York, da waren die fünf homosexuelle Männer, die vornehmlich aber weiße Typen, die sich nicht anziehen konnten und nicht kochen konnten, eben zu Hause besucht haben und dann aufgemöbelt haben. Das fand ich nicht so interessant. Das war damals noch bei Bravo, die in Amerika mehr so die Formate, so die Real Housewives of so und so machen. Und dann lief es jetzt bei Netflix neu an und ich bin da mehr oder weniger so reingestolpert, auch darüber, dass ganz viele um mich herum, auf deren Urteil ich zähle, das auch geschaut haben und wir uns einfach dann gegenseitig da versichert haben, dass wir regelmäßig in Tränen ausbrechen, weil es so rührend ist und gleichzeitig so ernst und natürlich überdreht, aber in dieser Mischung wirklich ziemlich entwaffnend. Und deswegen bin ich von der ersten Minute angefixt gewesen und habe mich sehr gefreut, dass es jetzt weitergeht.
Was ist für dich das Ernste? Weil was wir bisher gehört haben und wer es nicht geguckt hat, könnte man natürlich trotzdem auf den Trichter kommen, dass das schon auch eher so ein Reality-Schnickschnack ist. Vielleicht kannst du nochmal so die ernsten Momente aus deiner Sicht beschreiben.
Das Ernste ist, dass die Kandidaten, die ausgewählt werden, das ist ja so ein Nominierungsverfahren, ein offener Prozess, jemand schlägt jemanden vor, von dem oder der man das Gefühl hat, da ist Hilfe dringend nötig. Und oft sind es aber jetzt Fälle, wo Menschen tatsächlich irgendwie an ihrem eigenen Leben, an der Rolle da drin, an ihrem Platz in der Gesellschaft verzweifeln. Und die fünf Jungs kommen an und machen erstmal wahnsinniges Theater und das gehört auch dazu, Show dazu, es ist immer Show. Aber dann geht es eben wirklich darum, dass es immer wieder so Augenblicke gibt, wo sehr ernst darüber gesprochen wird, wie ist man eigentlich als Mensch? Wie zieht man sich am eigenen Schopf aus dem Elend, in das man sich selber reingetrieben hat oder reingetrieben wurde, wieder raus? Wie findet man seinen Ort in der Gesellschaft? Und ich würde halt sagen, dass diese Serie Ausdruck ist dieser seltsamen Stimmung, in der wir leben im Augenblick, dass man eher das Gefühl hat, sämtliche Werte von Anstand und Höflichkeit gehen den Bach runter. Und dann kommt ausgerechnet so eine überdrehte Reality-Show und sagt, nee, das muss überhaupt nicht so laufen. Und da bin ich einfach total wehrlos dem ausgeliefert, diesem ungeheuer Positiven, was da drin steckt.
Aber ist das nicht, ich habe mir beim Schauen gedacht, vielleicht wollen gar nicht alle Leute eine perfekt gestylte Wohnung haben. Mhm. Vielleicht wollen gar nicht alle Leute Büffelmozzarella aufgeschnitten mit Tomaten und Basilikum zu sich nehmen und wollen einfach, wie in der ersten Folge, Eichhörnchen jagen und frittieren. Das ist ja eigentlich auch vollkommen in Ordnung. Ist es nicht doch das große Instagram-Moment und die stülpen das perfekte, glatte Filterleben auf diese Leute?
Sie lassen ja die Möglichkeit, also sie bieten was an und sie sagen, guck mal, wenn du die Verhältnisse so siehst, wenn du das Gefühl hast, auch mit Eichhörnchen schießen kommst du über die Runden, und das ist jetzt nicht Ausdruck deiner totalen Hinterweltlerischkeit sozusagen. Siehst doch mal so. Ich würde sagen, das ist eigentlich eher so die Haltung. Siehst doch mal so. Guck mal, man könnte das auch so sehen. Man könnte auch sagen, du bist gar nicht Opfer einer gewissen Entwicklung oder du bist gar kein Hinterwäldler, sondern du bist der Chef deines eigenen Lebens. Guck mal, sieh doch mal einfach die Dinge aus anderer Sicht. Und ich habe immer das Gefühl, es ist ein Angebot. Es ist nicht Heidi Klum, die sagt, wir schneiden dir jetzt die Haare ab, weil ich weiß, wie du besser aussiehst, nämlich mit rappelkurzen Glatzenkopf und so. Also es ist nicht übergriffig. Ich finde, es bleibt ein Angebot.
Warum müssen das 5 schwule oder homosexuelle oder bisexuelle Männer sein? Warum ist da keine Frau dabei zum Beispiel, die lesbisch ist oder sonst wie nicht heterosexuell?
Darauf habe ich tatsächlich keine sofort schlüssige Antwort. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, das ist möglicherweise erstmal ein Erbe, vielleicht einfach ein Erbe der ersten Staffel, dass man einfach dieses Format hat und dachte, das könnte eine gute Idee sein. Dann darf man nicht vergessen, die fahren halt eben durch das ländliche, zum Teil südliche Amerika, wo das
da kommen Frauen natürlich nicht.
Da könnte man natürlich auch Frauen rumschicken, aber einen Typ wie Jonathan, der auf High Heels, und zwar jetzt mittlerweile nur noch auf High Heels durch die Gegend läuft, der einfach dann aber, weiß nicht, in den Saloon kommt und sagt, hey, you're looking gorgeous today, dass das immer noch mehr auslöst vielleicht. Oder dass der Aufprall größer ist und deswegen die Geräusche, die das macht, interessanter sein könnten, als wenn man jetzt eine Frau hinschickt. Die Formate gibt es ja, Martha Stewart, wenn es jetzt um Amerika geht, Martha Stewart oder solche Gestaltungsshows gibt es ja schon. Das hier ist aber nochmal das Ganze nochmal extremer gedreht und dadurch auch vielleicht auch konfliktreicher.
Mm. Diese Beiläufigkeit der Momente, wenn zum Beispiel in der früheren Staffel der schwarze Karamo den weißen Polizisten, ich weiß gar nicht, ob sie sich am Ende umarmt haben, aber wenn die mal austauschen, wie aus ihrer jeweiligen Sicht sich das Leben des anderen darstellt und dazu eine Einigung finden, das sind natürlich die, die herzzerreißend sind, die aber eben auch das sind, was wir im deutschen Fernsehen und Film eher unserer Ansicht nach relativ wenig finden. Das geht immer dann gleich so mit so einem hier. Das ist ein Integrations-, eine Multiculture-Clash-Dingsbums-Komödie und sonst läuft es einfach nicht. Und wir wollten eben für den Podcast tatsächlich auch rausfinden, ist unser Eindruck richtig oder passiert da nicht sogar was? Und so haben wir auch Jan Schulte Kellinghaus getroffen.
Er ist der Programmdirektor des Rundfunk Berlin-Brandenburg, also der ARD-Anstalt in Berlin, der großen Melting-Pot-Stadt dieses Landes. Und zuallererst wollten wir von ihm wissen, ob er denn glaubt, dass im RBB oder im Fernsehen generell in Deutschland ausreichend das auch abgebildet wird, was hier los ist in dieser Stadt und in diesem Land.
Warte, ich muss noch kurz was sagen. Spoiler, gut zuhören bei diesem Interview. Es steckt eine richtige Hot News drin, auch für Tobias Rüther, der großer Queer Eye-Fan ist.
Na, bestimmt noch nicht ausreichend. Und wir machen uns laufend Gedanken, wie wir dem immer noch besser gerecht werden. Gerade auch für unsere Primetime-Plätze darüber Gedanken. Nicht so sehr speziell, wie man das Thema Diversity abbildet, sondern wie man das Leben abbildet. Und da gehört das einfach schlicht dazu. Und Anlass ist ja jetzt unseres Gespräches, ist ja diese bei Netflix Queer Eye. Und das haben wir uns auch angeschaut, haben gesagt, sowas Ähnliches müsste doch eigentlich auch für Berlin und Brandenburg möglich sein. Und wollen so eine Doku-Reihe mit Styleberatung, mit queerer Styleberatung auch wollen wir pilotieren für den Montag 21 Uhr. Also wir haben ja um 20.15 Uhr im RBB-Fernsehen den Supermarkt und dann haben wir um 21 Uhr 45 Minuten Doku-Strecke und da würden wir das gerne machen.
Warum kommt für das große Hauptstadtprogramm der ARD so ein Format jetzt 2019, 2020 erst raus? Also warum, glauben Sie, sind ja erst seit 2 Jahren hier in der Verantwortung, aber warum gibt es auch bei anderen Sendern das in Deutschland bisher nicht? Warum, woran liegt das, dass das bisher nicht im Fokus der Medienschaffenden war? Weder im Hörfunk noch im Fernsehen.
Das finde ich jetzt ein bisschen pauschal. So queere Formate oder Menschen, die im Fernsehen eine Rolle spielen, die homosexuell sind, ist ja...
auf jeden Fall. Ich meine aber non-fiktionale Erzählungen, die quasi nicht nur queere Formate, sondern Minderheiten generell, die einfach eine Geschichte über Minderheiten erzählen, die sich da erzählen können, die ihre Sorgen, Probleme, ihre Geschichten erzählen können. in ihrem Duktus, wie bei Queer Eye, wie in anderen angelsächsischen Formaten. Aber also vielleicht kennen Sie was, mir ist nichts eingefallen bei langem Nachdenken. Wo ist das Format, wo sich Minderheiten so darstellen können, dass es aber auch interessant ist für meine Uroma, die in Karow wohnt? Das ist im Norden von Berlin, für alle, die nicht von da kommen.
Ja, also die ehrliche Antwort ist ja, es ist eben eine gesellschaftliche Entwicklung. Und die erreicht jetzt auch die öffentlich-rechtlichen Medien und die kommerziellen, und die hat Netflix erreicht. Die würden das ja auch nicht machen, die machen es ja auch nicht aus Menschenliebe, sondern die machen es, weil sie vermuten, dass sie Abonnenten haben, die das gerne gucken. So, und natürlich ist das ganze Thema Diversity und Vielfalt, der RBB ist jetzt auch Teil der Charta der Vielfalt, das hat was bewegt. Und das bewegt auch was bei uns, klar. Und deshalb glaube ich, also wenn man jetzt auch so sieht, dass die Heiland ein erfolgreiches Format ist, wird man nicht nur das sowieso fortsetzen, sondern auch darüber nachdenken, was könnte es denn noch so sein?
Also es war vielleicht kein fehlender Mut, sondern es war einfach nicht auf dem Radar der Redaktion der letzten 40 Jahre.
Ja, würde ich sagen. Also zumindest so diese Erkenntnis, dass es eben nicht ein Minderheitenblick ist, sondern dass es eine bereichernde Perspektive ist. Das ist, glaube ich, das eigentlich Neue. Und das hat so diese Diversity-Diskussion in unserer Gesellschaft schon erreicht. Und damit beschäftigen wir uns hier auch im RBB auch immer regelmäßig in Workshops, dass man eben nicht sagt, jetzt gibt es das Programm für behinderte Menschen, sondern dass man sagt, das ist Teil unseres Alltags und das ist auch spannend und lasst uns was machen, was spannend anzuschauen und anzuhören ist.
Was er kurz erwähnt hat, ist die Serie Heiland, die wollte ich eigentlich eingangs kurz anreißen. Das ist eine Serie des RBB für die ARD, in der es um eine Frau geht, die von der Geburt an erblindet ist und Anwältin ist. War offensichtlich sehr erfolgreich. Ich habe ehrlich gesagt nicht reingeschaut. Aber auf jeden Fall ist der RBB sehr stolz auf dieses Format. Das ist einfach eine Geschichte über eine Frau erzählt, die blind ist.
Und trotzdem erfolgreich als Anwältin arbeitet.
Und trotzdem hohe Quoten hat, ja.
Genau, ist auch keine, diese Frau gibt es in echt sozusagen und ihre Geschichte wird in der Serie nacherzählt. Jan Schulte-Kellinghaus hat aber, wie gesagt, richtige große Neuigkeiten, die er zu uns zuerst verraten hat, hatte er mit dabei, nämlich dass Queer Eye auch im RBB stattfinden soll. Ein Format Queer Eye. Genau. Tobias Rüther, aufgeregt bei so einer Ankündigung oder ängstlich eher?
Ich möchte jetzt erstmal noch was dazu sagen, weil ich diese erfundenen Sachzwänge, mit denen man dann immer quasi argumentiert, um zu sagen, warum was nicht geht und so. Gleichzeitig, während Heiland die Serie mit der blinden Rechtsanwältin gelaufen ist, hat das ZDF, andere Anstalt, bekannt gegeben, dass die ziemlich erfolgreiche Serie Dr. Klein in der Hauptrolle Christine Urspruch, die wahrscheinlich jeder als der Tatort noch guckt, als Alberich aus dem Münster-Tatort kennt, eingestellt wird. Und zwar mit dem Argument, naja, samstags abends, da wiederholen wir jetzt auf dem Programmplatz immer alte Sendungen. Deswegen geht es leider nicht mehr.
Und ein Affe, unser hier, Charlie kommt zurück. Ein Affe namens Charlie und so wahrscheinlich. Keine Ahnung, hallo Robby,
genau.
Irgend sowas.
Das sind halt
alte Sendungen von diesem Sendeplatz.
Wir können das leider nicht, weil wir müssen da ja alte Sachen wiederholen. Insofern, also das hält sich alles natürlich irgendwie die Waage. Natürlich ist es alles erstmal positiv zu sehen, dass im Jahr 2018 die Vorstellung, dass man als Produktionszeit von der Heiland-Serie eine Rechtsanwältin, die blind ist, es tatsächlich ins Fernsehen schafft. Da nicht zynisch drauf zu reagieren, fällt mir schwer. Ich freue mich natürlich, aber es ist so freuen über etwas, wo ich sagen würde, okay, ja, tatsächlich erst jetzt. Es lässt mich. Dafür ist einfach der Zynismus dieser Programmplanung, ich schreibe viel über Fernsehen, der Zynismus der Programmplanung, der selbstgesetzten Selbstzwänge, unter die man sich dann setzt, einfach zu durchschaubar, um dass ich jetzt wirklich in großen Jubel ausbreche.
Wir müssen ganz kurz Dr. Klein erklären, eine Fernsehserie, eine fiktionale Fernsehserie, in der viele, viele solcher Themen eben angesprochen werden. Neulich ging es, habe ich gelesen, um das Thema Homoheilung. Da gab es einen Patienten, der von seiner Mutter da eine besondere Behandlung bekommen hat, die ihm nicht so wohl bekommen ist. Und dann hat man gelernt, es ist einfach nicht so gut, eine Homoheilung durchzuführen.
Genau. Jetzt ist läuft aber nicht mehr, weil wir jetzt müssen wir Hallo Robby oder wie auch immer diese.
Das habe ich jetzt in die Welt gesetzt.
Warum nicht?
Das Mindset noch anrufen.
Das wird wahrscheinlich die Eilmeldung, gar nicht die Sache mit Queer Eye im RBB.
Hallo Robby, kehr zurück.
Hurra.
Man kann natürlich jetzt sagen, die sind alle zynisch und wir gucken auf die Vergangenheit, wo alles auch blöd war. Aber also, wenn wir in die Zukunft gucken, finde ich das schon sehr, sehr toll, ehrlich gesagt. Klar. Dass ein Programm wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg, der letzter Zeit durch Innovation auffällt, aber lange das eben nicht getan hat, sich daran wagt. Ich meine, deren, wenn wir ehrlich sind, deren Zuschauer sind etwas älter als wir. Und ja, dass die an so ein Format dran geführt werden, finde ich schon respektabel. Und dazu muss ich sagen, ich arbeite übrigens beim RBB, aber nicht an diesen Produktionen und nicht für diesen Teil.
Als freier.
Als freier Mitarbeiter,
ja,
genau.
Nein, ich auch bitte nicht missverstehen. Ich finde das ja alles gut. Es ist nur, wenn man dann eben so die Erklärungsmuster hört, dann kriegt man schon noch nicht ganz so viele Tränen in die Augen wie bei Queer Eye, aber schon so, dass man denkt, ach wirklich, ja. Also nein, natürlich ist das gut. Es ist alles gut. Je mehr Vielfalt, je mehr Unterschiedlichkeit abgebildet wird und je weniger Jörg Pilawa Quizshows moderiert, desto besser.
Der arme Jörg, was hat der jetzt da?
Oh nein, die werden wir alle verhashtaggen. Dieses Diversitätsthema betrifft natürlich nicht nur queeres Leben, sondern auch die Frage, wie wird eigentlich umgegangen im deutschen Film und vor allem in diesem Fall im deutschen Fernsehen mit SchauspielerInnen mit Migrationshintergrund, um das so kompliziert zu formulieren. Und Tyron Ricketts ist ein Schauspieler, der sich auch öfter mal schon hervorgetan hat, um genau auf dieses Problem hinzuweisen, wie Schauspieler in Deutschland besetzt werden und welche Rollen, Klischeerollen sie dann kriegen, hat vor Jahren eine Agentur gegründet und wir haben ihn angerufen, beziehungsweise versucht ihn anzurufen. Er meldete sich dann spontan zurück mitten am Set von Soko Köln. Genau, um uns nochmal kurz seine Haltung oder seine These mitzuteilen, die er 2019 hat, weil er findet schon, dass sich da einiges getan hat. Zuerst habe ich ihn aber tatsächlich gefragt, ob das eigentlich nervt, dass immer wieder Journalistinnen anrufen mit genau dieser Frage, na, wie sieht's denn aus für euch Schauspieler mit Migrationshintergrund, wie ist denn gerade die Situation? Dann folgte aber eine ganz positive Einschätzung.
Ich habe das Gefühl, als ob Deutschland auch in der Medienbranche gerade im Umbruch ist, was meines Erachtens nicht daran liegt, dass wir großartig dazugelernt haben, sondern dass es eine technologische Entwicklung gibt, die einfach andere Anforderungen stellt. Also in Deutschland wird jetzt auch viel für Video on Demand produziert und da ist einfach die Notwendigkeit, dass man zwar lokal produziert, aber eben potenziell für einen internationalen Markt. Und ich glaube, da müssen Geschichten anders erzählt werden, da müssen andere Geschichten auf den Tisch und andere Gesichter auch in die Programme. Und ich glaube, da findet langsam Umdenken statt, was sich auch auf das klassische Fernsehen auswirkt.
Auch weil die Minderheiten jetzt quasi größer sind, weil ich nicht mehr nur Minderheiten in Deutschland beispielsweise anspreche, sondern auch in Dänemark und in Aserbaidschan.
Ja, also wer in Deutschland eine Minderheit ist, ist ja auf die gesamte Welt betrachtet nicht zwingend auch eine Minderheit. Und da geht es ein bisschen auch um die Gestaltungsmacht, also auch wer mitreden darf. Und Digitalisierung bedeutet eben auch, dass Information nicht mehr monopolisiert ist und dass auch Menschen eine Stimme bekommen, die vorher keine hatten. Und das wirkt sich eben langsam aus, auch wirtschaftlich. Und da habe ich das Gefühl, dass da jetzt auch Redaktionen in Deutschland merken, okay, wir kriegen da Konkurrenz. Wenn wir jetzt nicht nur für die doch etwas älter werdenden Fernsehzuschauer Programm machen wollen, sondern wenn wir auch zukunftsfähig bleiben wollen, dann müssen wir da auch einlenken und uns auch Gedanken machen über Diversität und vor allen Dingen auch Diversität als Normalität zu zeigen. Also ich sehe da schon eine Tendenz gerade im Moment.
Gibt es da Beispiele, also die Ihnen so einfallen, wo Sie sagen, da kann man das schon so ein bisschen ablesen? Weil eine Frage, die sich daran anschließt, wäre auch, was heißt das denn, wenn die Redaktion zwar auf die Idee kommen, dass man ein bisschen mehr Vielfalt zeigen muss, können Sie dann auch schon damit umgehen, dass das noch lange nicht heißt, dass man davor gefeit ist, Klischees zu besetzen zum Beispiel?
Ja, also das ist jetzt die Frage nach Quantität und Qualität. Vielleicht erstmal zum Grund. Ne? Deutschland ist ja in der Medienbranche so ein bisschen eingefahren, was Innovation und Diversität angeht, weil die Qualität ja auch auf eine antiquierte Art und Weise gemessen wird. Also wir messen die Einschaltquote immer noch an 5.500 Haushalten, wo hauptsächlich am Erstfernsehgerät gemessen wird, wo der Hauptverdiener muttersprachig Deutsch sein muss. Und das macht das Programm natürlich relativ eng, weil wenn man bei diesem Publikum gut ankommen möchte, dann darf man nicht zu viele Experimente machen. Das ist so ein bisschen das Problem, warum es im deutschen Fernsehen so langsam vorwärts geht. Und es gibt Co-Produktionen, wo ein klassischer Fernsehsender eben auch mit einem Streaming-Dienst zusammenarbeitet. Und ich merke einfach auch bei der Besetzung, ich bin jetzt gerade bei der Soko Köln, da spiele ich so einen ganz normalen ITler, der einfach eine ganz normale Rolle spielt. Für den Bayerischen Rundfunk wird jetzt ein Film gedreht, wo irgendwie 5 schwarze Menschen die Hauptrollen spielen. Und ich merke, dass man sich annähert, dass schon teilweise noch in Klischees gedacht wird, weil es einfach die letzten 40, 50 Jahre so gewesen ist, aber dass da Gesprächsbereitschaft da ist und dass Redaktionen auch sagen, okay, wie sehen Sie das denn? Oder wie ist es denn wirklich mal aus der Sichtweise von People of Color? Und also ich bin gerade im Moment recht zuversichtlich, muss ich sagen.
Sie haben vor vielen Jahren eine Agentur gegründet und betrieben, eine Künstleragentur, die sich eben die Diversität auf die Fahnen geschrieben hat. Würde es so eine Agentur trotz allem heute noch irgendwie brauchen?
Ich denke, das braucht's, weil Gesprächsbereitschaft ist eine Sache und dann braucht man aber auch die notwendigen Strukturen, um diese Gesprächsbereitschaft auch in Aktionen umzuwandeln. Und ich merke, ich habe jetzt diese Firma Pentatainment hieß sie damals, die habe ich tatsächlich jetzt letzten Sommer wieder aufgemacht und zwar nicht als Künstleragentur, sondern als Produktionsfirma, eben mit dem Fokus auf Geschichten von POC. Und da merke ich, dass in Gesprächen, ich hatte zum Beispiel mit der DGETO, in der Redaktionssitzung der DGETO die Möglichkeit, unser Konzept vorzustellen und ich habe gemerkt, okay, da gibt's ganz viele offene Ohren dafür, aber man muss es eben zusammen machen. Und ich glaube schon, dass es da deswegen jetzt heute Bedarf dafür gibt.
Tymon Ricketts hat ganz spannende These eben aufgeworfen, eben dass der Druck, der durch Netflix und die anderen Streaming, diese Dienste Amazon und so weiter entsteht, ja sich auch auswirkt auf die hiesigen Rundfunkanstalten. Tobias, würdest du das bestätigen? Also ich glaube nicht, dass der RBB jetzt wegen Drucks aus dem Silicon Valley diese Sendung jetzt produziert, aber meinst du, das gilt für zum Beispiel das ZDF?
Ich finde interessant, dass man sehen kann bei Netflix, selbst bei Serien, die eben so wie die Umbrella Academy, die eben Superhelden-Serien sind, sieht man auf einmal Nebenrollen oder solche Rollen, es wird ganz gezielt nach Farbe, Hautfarbe, nach Geschlecht und so weiter, auch Nebenrollen nicht mehr so besetzt, wie man das aus klassischem Hollywood kennt und so. Dass man also sieht, Netflix möglicherweise, Netflix ist jetzt tatsächlich ja nun wirklich kulturprägend geworden. Alle reden über Marie Kondo und über das Aufräumen, wenn diese Serie anfängt. Man merkt, da sickert sowas ein und ich glaube, dass dieser ästhetische, also das dieser Unterhaltungsformatdruck, der da auf sich aufbaut, dass man sieht, das kann ja völlig normal sein, auch eine große Rolle spielt. Um es jetzt mal optimistisch, weil ich eben so zynisch auf die andere Äußerung reagiert habe, zu sagen, ich finde das toll, dass Netflix so genau darauf achtet, welche Rollen werden wie besetzt. Und das ist wirklich bemerkenswert. Die machen das konsequent. Und ich glaube, möglicherweise auch, weil sie sehen, dass das Früchte trägt und auch man sieht, dass das erfolgreich sein kann.
Auch weil Sie Menschenfreunde sind, um denn die Gegenthese zu Herrn Schulte-Kellinghaus aufzustellen?
Ich meine, Netflix will, glaube ich, auch Geld verdienen und die Menschenfreunde, ja, wenn ich glaube...
Also es ist ein gutes Ergebnis auf jeden Fall.
Genau. Ich will, dass Menschenfreunde ist jetzt...
Aber die Spanne, ich will damit fragen eigentlich, ob die Ökonomie am Ende dafür sorgt, dass Menschen sich da öffnen, die programmverantwortlich sind.
Ich glaube nicht allein. Ich glaube, es braucht dann wirklich auch Entscheidungen und auch die Entscheidungskraft. Insofern ist die Entscheidung eines Programmdirektors, der sagt, wir müssen das jetzt machen, weil ich das Gefühl habe, gesellschaftlich ist es unumgänglich, egal was die Quote jetzt sagt, egal wo die Quote ermittelt wird, dass es den Willen auch braucht. Ich bin, was das betrifft, immer Befürworter von Quoten gewesen, weil man irgendwo den Hebel anlegen muss. Und ich glaube, ohne die Entscheidung und den Willen, das auch erstmal gegen die Zahlen durchzusetzen, wird es nicht laufen.
Der Tymon Ricketts sagt, da muss ich mal kurz einhaken, weil das auch mit deiner These so ein bisschen zusammenhängt. Der sagt ja, die Gesellschaft ist gar nicht so weit. Die Digitalisierung hilft uns sozusagen, ein vielfältigeres Bild zu produzieren, weil wir auf einmal halt in der ganzen Welt sind und dieses blöde Minderheitenwort, das wir natürlich auch benutzen, aber das auf einmal sich dreht in hier, wer ist denn eigentlich am Ende noch die Minderheit? Das würde aber auch heißen, dass möglicherweise Serien, wenn man es so märchenhaft denkt, wie zum Beispiel Queer Eye, wirklich das können, was du auch geschrieben hast, nämlich ein zerrüttetes Amerika befrieden oder eine Gesellschaft zeigen, ey, ihr streitet euch zwar die ganze Zeit und ihr seid vielleicht aus der Gesellschaft heraus noch nicht so weit, um miteinander einfach zu leben, aber wir zeigen euch das einfach. Also wir zeigen es im Fernsehen, im Stream und so weiter. Ist das das, was du auch meintest mit dem Potenzial, was deiner Meinung nach so ein Reality-Format hat?
Also ich bin ja nicht komplett naiv, das ist super gecastet, es ist super produziert, ich weiß nicht, man erfährt wenig über die Hintergründe, wie viele Folgen die möglicherweise produzieren, die dann nicht gezeigt werden, weil sie nicht laufen, aber an dem Beispiel zu zeigen, okay, aktuelle Staffel, ein Beispiel, eine Frau, die als Vollzugsbeamtin arbeitet, die nur Tarnkleidung in ihrer Freizeit trägt, die eben auf dem ersten Date mit ihrem Mann schießen geht. Also so wirklich das Klischee Trump-Amerika. Dann geht Anthony, der nicht kochen kann oder vielleicht doch.
Mit ein Restaurant eröffnet, da möchte ich mal wirklich mit ihm in die Presse springen. Der Typ, der hat es wirklich faustdick hinter den Ohren.
Der hat es richtig, der hat es drauf.
Finde ich jetzt ziemlich frech, dass die Situation unterstellt wird. Mein lieber Tobias.
Geht mit ihr essen und sie sitzen da, sie gehen in ein gutes Restaurant und sie sagt, ich glaube, ich hätte nie gedacht, dass ich mich hier willkommen fühle. Und Anthony bietet ihr die ganze Zeit an, aber sie ist doch so. Und jetzt der Begriff des Framing ist in letzter Zeit so ein bisschen in Verruf geraten, aber er bietet einfach ihr an, stell doch mal die Perspektive anders her, schau doch mal darauf, dass wir essen jetzt hier fancy Kaninchen, aber du kannst das natürlich mit deinem Eichhörnchen zu Hause machen, du bist nicht hinterwäldlerisch, du kümmerst dich um deine Haare nicht, vielleicht weil du more important shit zu tun hast, wie er dann sagt, es wird übergepiept. Und ich finde dieses...
Müssen wir auch überpiepen.
dieses ganz geradezu fundamentale, einfacher zu sagen, schau mal anders drauf, schau dir das mal aus der anderen Perspektive an, einfach ein Gesprächsangebot zu machen, raus aus diesen Zuschreibungen zu kommen. Das finde ich wunderbar. Es ist ganz einfach, ganz klein. Ich kann nicht messen, wie wirkungsvoll es ist, aber sie versuchen es zumindest.
Es gibt auch Versuche hierzulande, so ist es ja nicht. Und zwar auch aus dem, sind wir sehr öffentlich-rechtlich heute geworden, aber Funk, das junge Angebot von ARD und ZDF, hat zwei Formate, die in Berlin gemacht werden, unter anderem von Lydia Meyer. Sie ist da die Redaktionsleiterin in der Produktionsfirma, die das für Funk produziert.
Also das eine heißt auf Klo, das andere heißt Softie.
Dabei geht es um Genderfragen bei Softie vor allen Dingen. In den ersten Videos ging es, das ist ein relativ neues Format, einmal darum, was es bedeutet, non-binär zu sein oder was ist eigentlich toxische Männlichkeit und wo begegnet sie männlichen Wesen auf diesem Planeten. Wir haben uns mit Lydia getroffen und dann gleich festgestellt, dass wir natürlich alle weiße Cis-Personen sind.
Also ich glaube, das sind ja beides Formate, die versuchen, feministische oder queer-feministische Inhalte und Tabuthemen einer breiten Masse zugänglich zu machen. Und bei Auf Klo würde ich sagen, ist das schon noch mal ein bisschen was anderes, weil die Zielgruppe sehr jung ist. Aber bei Softie probieren wir schon, dass das ganze Team intersektional ist und nicht irgendwelche weißen Personen wie ich, gerade weil es hip ist, ein Format machen, in dem dies so ein bisschen anamerikanisiert ist. So, genau.
Also das heißt, auch ihr als Medienhaus, in Anführungsstrichen, als Redaktion, seid schon anders aufgestellt und habt dadurch auch andere Perspektiven auf die Themen und auf die
Produkte. Genau, also bei Softie sind wir sehr divers.
Ja.
Und das ist auch super wichtig. Also, und ich glaube, das ist so ein Dauerthema und so ein krasser Prozess, weil wir kriegen ja einerseits Kritik von Leuten, denen wir zu nischig sind, und andererseits kriegen wir Kritik von Leuten, denen wir zu weiß sind oder, also berechtigte Kritik. Und genau, das ist so ein bisschen diese Skala, auf der wir uns da bewegen, so als öffentlich-rechtliches Format, was solche Themen behandelt.
Aber wie macht ihr diesen Spagat, dass es eben nicht klingt wie öffentlich-rechtliches Bildungsfernsehen? Guck mal, ich habe mir bitte be proudly present Leute, die euch jetzt mal erklären, weil ihr seid sonst zu doof. Oder wir machen ein cooles, lässiges Ding, bei dem klar ist, dass übrigens die Welt nicht einfach nur aus Cis-Männern und Frauen besteht.
Erklärbar, es geht gar nicht. Also das erste Video, mit dem wir mit Softie online gegangen sind, war zum Thema non-binär. Da haben die ganzen ProtagonistInnen in dem Video erzählt, dass sie non-binär sind und ihre Hobbys aufgezählt. Also ich bin non-binär und Drag Queen, ich bin non-binär und arbeite in einer Bibliothek, ich bin non und so weiter. Und da ging es eigentlich erstmal darum, mit Klischees zu brechen. Leute erzählen vor der Kamera auch persönliche Geschichten und auch in Anführungsstrichen Betroffenheitsgeschichten. Aber am Ende ist es trotzdem irgendwie ein bisschen so eine Leichtigkeit, mit denen man da vielleicht rausgeht. Mhm. Und nicht so Betroffenheit, Scheiße, du kannst eh nichts richtig machen, sondern eher so ein bisschen, ich glaube, so Humor, Empathie und näher zu den Leuten. Das klingt voll cheesy, aber...
Nee, nicht.
Und ich glaube, ja, das funktioniert halt nur, wenn die Redaktionen auch sich mit diesen Diskussionen und auch mit diesem Problem, dass eben die meisten Leute, die im Journalismus in Deutschland arbeiten, weiß und super privilegiert sind. Und das hat ja auch irgendwie seine Gründe. Und dann braucht man sich, glaube ich, nicht wundern, warum man irgendwie keine coolen intersektionalen Formate hinkriegt.
Lydia Meyer, die die beiden Funkformate Softie und Auf Klo verantwortet. Und sie hat natürlich recht, wenn sie sagt, dass es in den Redaktionsstuben dieses Landes sehr, sehr weiß und sehr undivers zugeht. Wie ist das eigentlich bei der FAZ? Ist so ein Artikel über Queer Eye zu schreiben, ist das easy durchzubringen, oder?
Ja. Und wir haben auch, ich bin ja bei der Sonntagszeitung, Feuilleton der Sonntagszeitung, wir entscheiden nur einmal pro Woche, aber ich würde schon sagen, dass wir bei diesen Themen, bei diesen Fragen, auch bei Fragen von Minderheiten, also Migrantenstimmen in der Literatur fällt mir sofort auf, wir immer schon, also seitdem ich dabei bin, seit 10 Jahren hier in Berlin in der Redaktion, immer darauf geachtet haben und uns das auch vornehmen und dass uns das mittlerweile auch gar nicht mehr bewusste, sondern eine ganz normale Entscheidung ist, zu sagen, ja, natürlich, klar. Ich habe vor kurzem, will jetzt nicht nur über mich reden, aber vor kurzem über Big Bounce und Let's Dance und diese RTL-Wettbewerbsformate geredet, wo auch man auf einmal einen ganz anderen, geschrieben, wo man auf einmal ein ganz anderes Bild bekommt, als man in der herkömmlichen Quizshow im Öffentlich-Rechtlichen sieht, weil da vollkommen selbstverständlich, ohne dass das zur Sprache gebracht wird, man eben die migrantischen Kinder dieser Bundesrepublik sieht, wie sie über Trampolins springen und so. Und wie wunderbar das ist, dass man, wenn man das misst an der durchschnittlichen Folge der Lindenstraße, dort ist eben eine Selbstverständlichkeit hat, wie es anderswo nicht hat, weil es so erklärbärmäßig ist. Ja. Insofern, also ich versuche das in meiner Arbeit kontinuierlich zur Sprache zu bringen, ja.
Das und meine Kollegen auch, ja. Das ist das eine, aber wie ist eure Redaktion aufgebaut?
Schon eher dann weiß, ja. Weiß und männlich, das ist alle, glaube ich, ohne das jetzt den Ball zurückspielen zu wollen, aber alle deutschen Redaktionen, glaube ich, befinden sich dort auch in einem Umwandlungsprozess, der gerade erst begonnen hat, würde ich sagen, ja.
Jawohl, das war Tobias Rüther. Vielen Dank, dass du da warst.
Das war eine tolle Sendung.
Feedback, Kritik, Lob, Fernsehtipps, vielleicht habt ihr Sendungen, die wir dann auch verlinken auf deutschlandfunkkultur.de/kulturpodcast, die zum Thema passen, da schreibt ihr am besten an lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de.
Wir freuen uns dann und ihr könnt uns gerne bewerten und bewerben.
Wir wollen bewertet
werden. Bewertet und bewerbt, beworben werden.
Ihr könnt auch die Haare färben, wenn ihr wollt, oder unsere Klamotten ändern. Wir wünschen euch auf jeden Fall, wo ihr auch gerade seid, alles Gute. Mein Name ist Christine Watti.
Und ich bin Johannes Nichelmann. Tschüss.